Ja, und damit sind wir in der letzten Folge angekommen des Politikgeflüster-Podcasts. Jetzt wirklich die allerletzte Folge. Und das ist eine Folge, die kam ganz spät dazu. Wir hatten eigentlich für den Sommer immer angekündigt, wir machen eine Spezial-Sonderfolge. Das ist die mit TM, hört gerade nochmal rein, der Rasengeflüster-Podcast. Dann kommen die drei Best-of-Folgen. Dazu habt ihr vor zwei Wochen Platz 1 hören können. Und jetzt kam eine Folge, die kam noch sehr kurzfristig dazu. In der letzten regulären Folge haben wir sie angekündigt. Wir haben dann nämlich über Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen, über Behinderung. Und erstens haben wir festgestellt, das Thema ist viel zu kurz. Und die liebe Aha aus unserer Reihe, die sowieso die verrückteste ist, was Gästegewinnung betrifft, hat dann gesagt, hey, über das Thema muss ich nochmal mit ExpertInnen mehr sprechen. Und rausgekommen ist eine sehr, sehr schöne Folge mit einem Betroffenen, der sehr ausführlich darüber berichtet, was es bedeutet, beeinträchtigt zu sein, was das im Alltag bedeutet und welche Folgen das Ganze haben kann. Also eine sehr, 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 sehr schöne Folge zum Schluss, inhaltlich sehr mitnehmend, die uns, glaube ich, in den nächsten Wochen und euch in den nächsten Wochen auch nochmal sehr gut beschäftigen wird. Insofern herzlich großer Dank an Aha für den Aufwand für diese Folge. Und das ist dann wirklich die allerletzte Folge des Politikgeflüster-Podcasts, zumindest erstmal. Unser Projekt wird beendet, aber vielleicht hört man sich, vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal wieder, vielleicht erlebt dieser Podcast auch nochmal eine Wiedergeburt. Wir werden es sehen. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß bei dieser Sonderfolge mit Aha zu Menschen mit Beeinträchtigung. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer unserer Spezial-Sommerfolgen. Wie ihr bereits in unserer Abschlussfolge gehört habt, widmen wir uns heute einem Thema, das in unserer bisherigen Aufnahmezeit untergegangen ist. Aber umso mehr freue ich mich, es heute mit einem besonderen Gast zusammen auf den Radar bringen zu können. Wir sprechen heute über ein Thema, das Millionen Menschen betrifft und dennoch häufig nur am Rande gesellschaftlicher Debatten vorkommt. Das Leben mit Behinderung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts leben in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Das entspricht fast jeder 10. Person. Und dennoch berichten viele Betroffene, dass sie im Alltag oft nicht mitgedacht werden. Sei es beim Wohnen, bei der Mobilität, in der Schule, im Berufsleben oder auch bei den einfachsten Behördengängen. Und genau deshalb möchten wir heute nicht nur über Zahlen und politische Entscheidungen sprechen, sondern vor allem über persönliche Erfahrungen. Unser Gast heute kennt beide Perspektiven. Er lebt selbst mit einer Behinderung und engagiert sich zugleich im Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Potsdam. Herzlich willkommen, lieber Paul. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Hi. Freut mich, heute hier zu sein. Also mein Name hast du ja schon gesagt. Ich arbeite ehrenamtlich für den Beirat für Menschen mit Behinderung und hauptberuflich arbeite ich fürs Landesamt hier in Potsdam. Von daher gibt es dann manchmal mal so ein bisschen Stress. Bin ja hauptberuflich eingebunden und der Beirat muss dann leider immer so ein bisschen weichen, was ich immer sehr schade finde. Weil es ist einfach wichtig, dass es so einen Beirat gibt und vor allen Dingen auch erstmal diesen Beirat irgendwie in die Köpfe der Leute zu bringen, dass es den überhaupt gibt, ist dann auch schon mal eine Aufgabe für sich. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, da sind wir schon ein bisschen weiter, aber manchmal hast du doch fragende Gesichter, wo du dir denkst, interessant, dann sollten wir mal drüber reden. Ja, deswegen bin ich froh, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich sehr und ja, wir werden ganz viele verschiedene Themen abgrasen heute im Laufe der Folge. Jetzt hast du schon über den Beirat ein bisschen gesprochen. Wie kamst du überhaupt dazu, dich da zu engagieren?
Oh, da müsste ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen.
Dafür habe ich Zeit heute, das ist gar kein Problem.
Ich hatte 2021, 2022 hatte ich eine Weiterbildung gemacht zum Peer-Berater. Das bedeutet, ich hätte Menschen mit Schwerbehinderung in ihren Angelegenheiten beraten dürfen dann, ich habe die Weiterbildung ja fertig gemacht. Das heißt, ich darf Menschen darin beraten. Das Problem war dann nur, um in diesem Bereich arbeiten zu können, brauchst du erstens diese Weiterbildung. Und es ist halt so, dass du dann halt über so einen Verein arbeitest. Du könntest dich auch selbstständig machen, deine Dienste selbstständig anbieten. Aber es ist besonders schwierig, weil das so gut wie keiner kennt. Und diese Vereine werden ja von Spendengeldern finanziert oder halt auch teilweise von Bund, Länder so. Mhm. Und dieses Projekt oder diese Vereine wurden teilweise gestrichen hier in Brandenburg. Und dann war so, ja, verdammt, was mache ich jetzt? Ich wollte mich eigentlich dort einbringen. Ich dachte, das wäre so meins. wo du was bewegen kannst und dann hängst du so in der Luft. Aber du hast immer noch diesen Elan, ja, ich will was bewegen. Und dann dachte ich mir so, als es dann hier die Ausschreibung gab zum Beirat für Menschen mit Behinderung, den es lange nicht gab, der wurde jetzt erst neu aufgelegt, das muss ich noch dazu sagen, dachte ich mir so, ja, geil, dann kann ich mich wenigstens da einbringen, wenn es schon an anderer Stelle nicht klappt.
Ja.
Dann fange ich wenigstens da an und hoffe, mich dann da irgendwie noch anderweitig in anderen Projekten mit einzubringen. Ja, und so ist es dann gekommen.
Vielleicht kannst du ein bisschen was zu euren bisherigen Projekten erzählen. Also was sind die Kernthemen?
Also die Kernthemen sind erstmal hauptsächlich, dass du in vielen anderen Ausschüssen präsent bist.
Ja.
Dass du sagst, okay, wir Menschen mit Behinderungen, wir müssen aber auch irgendwo mitbedacht werden. Das geht von Freizeitsport bis hin natürlich zum Ausschuss für Bau und auch Denkmalschutz. Aber ja, Denkmalschutz in Potsdam ist ein sehr heikles Thema. Das ist so, da machst du dir sehr viele Freunde mit. die sind da sehr versessen drauf.
Ja, alle Locals, die zuhören, werden das vielleicht auch kennen.
Bestimmt. Eine Kollegin von mir hatte mal gesagt, Potsdam ist wie so ein historisches Disneyland. Du hast überall Katzenbuckel, du hast überall Bordsteinkanten und dagegen müsste mal was getan werden. Aber
ja.
Die Lobby dazu ist dann doch ziemlich stark. Mhm. Das kriegst du so nicht hin. Aber wir sitzen auch da mit drinne, weil wenn du dich streiten willst, gehst du dorthin. Also das ist so, kannst dich gut mit den Leuten streiten. Das hat was. Ja, und wie gesagt, sonst bist du halt immer dabei, so Präsenz zu zeigen. Was wir auch machen, ist tatsächlich zum Beispiel sowas wie Begehung. Wenn so Festivals sind oder so, können die Veranstalter auch zu uns kommen. Wir machen dann noch eine Begehung, um zu gucken, ist das barrierefrei. Bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber bestimmt, das Akzeptanzfestival.
Ja, im Waschhaus.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel so, wenn das so stattfindet, die kommen dann zu uns und erzählen so ein bisschen, was sie so vorhaben, was ihr Konzept ist. Und wir haben damals auch immer eine Begehung dazu gemacht, weil die gesagt haben, hey, wir versuchen das wirklich so barrierefrei wie möglich zu machen.
Ja.
Aber wir sind ja selbst nicht beeinträchtigt. Also brauchen wir euch dafür, um zu gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann merkst du, dass es echt nicht einfach ist, weil du hast natürlich Ideen und sagst, hey, wir könnten das so und so machen. Aber es ist dann halt wieder an bauliche Maßnahmen gebunden. Du kriegst es nie so ganz barrierefrei hin. Und dann musst du halt immer so ein bisschen um die Ecke denken. Dann musst du sagen, okay, der Verein, der dieses Akzeptanzfestival auf die Beine stellt, der bietet Assistenz an.
Ja.
Dann lass doch die Assistenten sozusagen dort auf diesem Festival sein als Ansprechpartner, als Leute, die das Essen holen, die Getränke holen oder die zeigen, wo die Behindertentoilette ist.
Ja.
Dann haben wir das gleich irgendwie noch so mit verwoben. Und das ist dann auch schon ganz cool, wenn du dann so deine Ideen mit einbringen kannst und da auch teilweise auch die Dankbarkeit da ist.
Ja.
Und du, wenn du dann auf dem Festival stehst und dann so siehst, wie das alles so geworden ist und du so sagen kannst, ja, da war ich ein kleiner Teil. Es ist nur ein kleiner Teil, aber ich war dabei gewesen, als das hier irgendwie mal entworfen wurde.
Ja.
Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl.
Okay, ja, das ist, glaube ich. Das ist ja ein relativ neues Konzept. Also das Festival gibt es noch gar nicht so lange, soweit ich weiß. Oder?
Nein, das gab es vorher schon, aber unter dem Namen Inklusion.
Ja.
Also es hieß Inklusionsfest, wo dann einige von uns gesagt haben, okay, Inklusion, das ist so ein großes Thema, das ist schon fast ein Unwort geworden.
Ja.
Bitte nennt es anders.
Ja.
Weil das war dann so, ich kenne ja auch einige, die dort arbeiten. Ich habe dann mal zu dem einen gesagt, du, spätestens wenn du Inklusion auf einen Kaffeebecher drucken kannst, ist das Motto leider verloren. Ihr müsst euch einen anderen Namen überlegen. Das klingt jetzt sehr hart, aber wenn du es auf T-Shirts oder sonst wo draufdrucken kannst und damit Geld verdienen kannst, dann wird das irgendwie verwässert. Also so ist mein Eindruck zumindest. Und dann habe ich so gesagt, wie wäre es, wenn ihr euch mal einen anderen Namen überlegt, der ein bisschen treffender ist, weil Inklusion ist dann wieder zu groß. Da fällt ja dann alles drunter. Du könntest die Thematik Migration könntest du mit unter Inklusion laufen lassen. Ja. Du kannst sehr viel laufen lassen. Und dann geht das Thema Mensch mit Behinderung schon fast wieder unter, weil andere Gruppen einfach viel größer sind, eine größere Lobby haben. Die nehmen dann die Position ein. Und am Ende weiß keiner mehr, dass Inklusion eigentlich auch dafür steht, Menschen mit Behinderung am Leben teilhaben zu lassen.
Ja, Ja.
Und deswegen wurde es dann ins Akzeptanzfestival umbenannt, weil man gesagt hat, okay, das passt dann eher.
Ja, okay. Also super spannend. Das wusste ich selbst gar nicht, aber ich bin mir sicher, einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen das auch seit kurzem erst, aber das ist spannend, das zu hören, dass es so kleine Teile sind, die ihr bewegen könnt im Beirat. Ja, du hast schon ein bisschen über deinen Alltag gesprochen oder ja darüber, was Inklusion für dich bedeutet. Ich denke, dass viele Menschen allgemeinen Behinderung erstmal mit rein medizinischen Einschränkungen verbinden. Aber ja, häufiger spielen ja eher gesellschaftliche Barrieren eine Rolle. Wie nimmst du das wahr? Im Alltag konkret oder was sind so typische Herausforderungen, die dir regelmäßig begegnen?
Das ist ein sehr
Ja.
großer Punkt. Naja, zum einen hast du immer, ich sag mal, das Physische, wenn du hier durch Potsdam gehst, die ganzen Bordsteinkanten, die ganzen Katzenbuckel, wo du halt mit dem Rollstuhl hängen bleibst. Und das Lokal, wo du hin willst, kann super barrierefrei sein, aber der Weg dorthin ist es nicht. Und
Ja,
dann
ja.
ist es halt auch eigentlich schon wieder obsolet, dass du dorthin gehst. Ne? Also, was wir zum Beispiel auch im Beirat mal hatten, war von den Sozialhelden.
Ja.
Die haben mir diese Real Map entwickelt. Da kannst du überall gucken, ob dein Ziel, wo du hin willst, barrierefrei ist, wie es barrierefrei ist. Und die hat mal so ein Projekt gestartet für Potsdam, wo sie gesagt haben, hey, wir suchen Leute, die halt hier in Potsdam Orte abklappern, vermessen und halt so ein bisschen diese Map pflegen, weil das ist so ähnlich wie Wikipedia. Aber jeder kann seinen Beitrag auf dieser Real Map leisten, auch
Ja.
mit Fotos und so weiter und so fort.
Aktualisierungen
Genau,
sicher.
Aktualisierungen und so. Und sie haben gesagt, sie hätten es gerne ein bisschen professioneller. Also so ein kleines Team, das halt sich Orte raussucht und halt auch vermisst, also auch Vermessungsangaben macht. Wie breit ist die Tür? Kommt man da rein? Ist es auch für blinde Menschen geeignet? Also wirklich sehr kleinteilig, weil die gesagt haben, das wäre schon cool, wenn wir da ein bisschen mehr Professionalität mit reinbringen. Es ist schön, dass die Map so genutzt wird, wie sie genutzt wird, aber wir würden gerne auch noch ein bisschen genauer werden wollen. Und dafür haben sie dann auch so eine AG gestartet. Und da stellst du dann auch fest, ne, du stehst in einem Gebäude, das super barrierefrei ist und super zugänglich, aber der Weg dorthin gleicht irgendwie einer Schotterpiste, wo du denkst, nee, ich da bin, oder bleibe ich lieber zu Hause oder gehe woanders
Ja.
hin. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade. Also, ja, und dann natürlich hast du dann die Menschen drumherum. Das beste Beispiel ist zum Beispiel der Busfahrer.
Ja.
Das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen gewandelt. Die sind schon ein bisschen also sind hilfsbereit. Aber es gab auch Zeiten, da waren sie es nicht. Dann haben sie dich stehen lassen, dann sind sie einfach weitergefahren. Und einer meinte mal, ja, ich dachte, du willst Pinguin spielen. Und ich gucke ihn an und sage so, hä? Weil du musst, wenn du an der Bushaltestelle stehst und mitfahren willst, musst du halt den Daumen raushalten oder die Hand. So. Eigentlich ein universelles Zeichen, dass zumindest einer mal den Kopf aus der Kanzel stecken sollte und fragen müsste, ey, willst du mitfahren oder nicht? Dann gab es einen, der ist halt dann schon einen Schritt weiter gefahren. Dann war dann aber eine Frau im Bus, die gesagt hat, ey, der Rollstuhlfahrer will mit. Und dann meinte der Busfahrer so, ne, ich dachte, der will Pinguin spielen. Ich dachte nur so, hä? Ich weiß jetzt nicht, was ich darauf antworten soll, sonst bin ich da nie um den Spruch dann halt verlegen. Aber du willst es ja auch gerade mal mit dem Busfahrer nicht verscherzt, weil du fährst ja mit.
Du bist darauf angewiesen, ne?
Genau, du bist dann auch in der Abhängigkeit. Also lächelst du das halt immer weg und sagst, ach, das ist ja kein Ding, hat ja noch geklappt. Aber innerlich denkst du dir schon so, ach, das ist jetzt irgendwie kacke, wenn jetzt weitergefahren wäre und stehst ja dann doch manchmal bei Wind und Wetter draußen und denkst so, boah, nee, jetzt muss ich wieder 15 Minuten warten oder so. Das kommt dann halt auch manchmal mit zum Tragen. Und du hast, das musst du vielleicht auch noch erwähnen, du hast manchmal so Diskriminierungserfahrungen, die sind für die Leute okay, wenn sie dir das so um die Ohren hauen. Das ist so okay, wenn man da sagt, naja, ich weiß es nicht. Weißt du, wo ich dann immer sage, naja, aber Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist so, es fühlt sich immer so indirekt an. Also es gäbe so zwei Arten von Diskriminierung. Einmal die direkte, wenn du jetzt meinetwegen Migranten beleidigst oder so. Und bei Behinderten, da ist es dann wieder teilweise okay, weil, ja, das, wie oft trifft man denn einen Behinderten? Also da muss man es ja verstehen, wenn man irgendwie Fragen hat. Aber es sind dann keine Fragen, sondern es sind Bewertungen. Also wenn es Fragen wären, wäre ich ja damit noch kompatibel, würde sagen, okay, du kennst es nicht, kann ich verstehen. Aber wenn das eine Bewertung wird, dann haben wir hier schon ein ganz anderes Problem, weil das ist keine Frage. Es wird dann gerne mal damit gerettet, weil das ist dann dem Gegenüber ein bisschen peinlich, wenn er dich bewertet und du sagst, na, nee, das ist diskriminierend. Dann wird man schnell zurückgerudert, weil ich bin ja nicht diskriminiert. Ich sage, okay, das mag sein, da bin ich auch nicht so eng, ne? Also da bin ich auch wieder sehr flexibel, aber es geht mir dann darum, dass es nicht weitergetragen wird, weißt du? Und das ist dann so, wenn das nicht so gesehen wird als Diskriminierung, ist es schwierig, weil dagegen kommst du nicht an.
Ja, wegen der Angewiesenheit auf dein Umfeld und
Genau, es ist
irgendwo.
immer so, dieser alte Spruch, ne, die Hand, die dich füttert, die beißt du am besten nicht, weil sie könnte dich auch einfach sitzen lassen. Und das ist so, dieses Abhängigkeitsgefühl wird halt durch dieses Sprichwort irgendwie am besten verdeutlicht, finde ich. Du musst dann schon überlegen, also bin ich jetzt wirklich arg auf die Hilfe von ihm angewiesen oder kann ich ihm jetzt mal meine Meinung sagen und sagen, das war einfach Kacke.
Ja, also gerade die Situation mit dem Busfahrer, die du schilderst, das wird sehr viele Menschen sicher so betreffen. Und ich glaube, das ist für mich jetzt auch etwas sehr Neues mit dem Handausstrecken. Für gewöhnlich als Person, die uneingeschränkt laufen kann, ist es normal, dass, ja, wenn ich jetzt an der Bushaltestelle stehe, dass der Busfahrer auch anhält und erstmal davon ausgeht, dass ich mitfahren will. Das ist, darüber denken, ja, denke ich jedenfalls im Alltag gar nicht nach.
Oder noch kurioser wird es bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat ja einen Beförderungsauftrag. Ist ja, kennt ja jeder, hoffe ich mal. Das heißt ja, wenn du dir ein Ticket kaufst, dann darfst du da mitfahren, weil du hast deine Pflicht getan als Bürger, du hast dir ein Ticket gekauft, hast dich ausgewiesen und darfst da mitfahren. Als Mensch mit Behinderung wird dir dann doch nahegelegt, noch den Mobilitätsdienst anzurufen, einen Tag vorher und ihm zu sagen, hey, um 11 möchte ich mit dem Zug fahren, also steht dann bitte dort unten und ladet mich ein. Das ist, wenn du mit dem ICE fährst, verstehe ich das noch, weil es gibt ziemlich alte ICEs, da brauchst du auf jeden Fall einen Hublift, der dir reinhilft. Aber wenn du jetzt mit der Regionalbahn fahren willst, die sind ja meist schon sehr barrierefrei. Da ist die Situation dann auch so, dass die Schaffnerin dann gesagt hat, naja, das hättest du anmelden müssen, ich kann dir jetzt nicht helfen. Und das wäre nur ein minimaler Abstand gewesen. Ich hätte sie nur gefragt, hey, können Sie kurz mit anfassen und mir reinhelfen? Rauskomme ich an der Haltestelle, an der anderen, wo ich hin will, komme ich raus, das weiß ich. Aber hier habe ich festgestellt, der Abstand ist zu groß, können Sie nur mal kurz mit anfassen? Dann sagte sie, nee, können wir nicht machen, du musst den Mobilitätsservice anrufen. Und dann kam ein anderer Mann raus, der wusste auch, dass die Bahn einen Beförderungsauftrag hat. Der fragte mich dann, naja, hast du einen Ausweis dabei? Ja, mein Portemonnaie, alles drin, ich habe alle Voraussetzungen erfüllt. Und dann meinte er auch, ja, dann müssen Sie ihn jetzt mitnehmen. Und die Schaffnerin so, nein, er muss den Mobilitätsservice anrufen. Das Ganze ging dann mal so 2, 3 Minuten hin und her. Und ich bin da ja, versucht da ja nicht viel Krawall zu machen, weil ich will manchmal einfach keinen Stress. Ich will nur einsteigen, ich will nach Hause oder ich will nur einfach dahin. Und der Mann meinte dann so, naja, dann müssen wir wohl die Polizei rufen oder einen Anwalt einschalten, weil sie sind dazu verpflichtet. Und dann denke ich mir, es ist ja schön, wenn jemand deinen Kampf mit dir trägt, aber wenn sie dann für dich über die Stränge schießen, wo ich so sage, Leute, ganz ruhig. Sie wissen jetzt, sie müssen mich mitnehmen, das mag ihnen nicht gefallen, mir gefällt es jetzt auch nicht mehr, aber da sind wir dann wieder auf demselben Punkt. Sie helfen mir einfach rein, helfen mir dann wieder raus und wir sehen uns nie wieder. Ich verspreche es Ihnen. Und ja, dadurch kannst du das dann manchmal ein bisschen retten. Manchmal auch nicht, das wird es nur schlimmer. Aber ja, das ist dann auch nochmal so eine Sache, wo du sagst, hey, ich kann nicht einfach irgendwo hinfahren, sondern ich muss wirklich erst anrufen, sonst kriegt der Schaffner irgendwie einen halben Herzinfarkt. Und das Coole ist, es gibt ja am 5. Mai den Tag der Behindertenbewegung. Da kannst du unfallfrei mit der Regionalbahn fahren und mit der Deutschen Bahn, weil das haben die sich in ihrem Kalender eingetragen.
wahrscheinlich, also, vermutlich so wie den Juni.
Genau, ja, wenn jemand da irgendwo hinfahren will, als Mensch mit Behinderung, macht es um den 5. Mai rum. Sie sind sehr kulant und sehr hilfsbereit.
An einem Tag im Jahr,
genau, praktisch. Tag kann man das ja mal machen, aber an anderen Tagen wird es ein bisschen schwierig.
Ja, das. Ja, da, also zum 5. Mai wollte ich auch noch zu sprechen kommen später. Das entwickelt sich bestimmt noch im Laufe unseres Gesprächs heute. Aber jetzt hast du ein paar Situationen aus deinem Alltag geschildert. Ja, wie sieht es sonst bei dir im Alltag aus, was ja Bürokratie angeht, bestimmte Anträge? Wie bewerkstelligst du das? Hast du da vielleicht ein paar Einzelerfahrungen?
Also, naja, gut, das wird ja wahrscheinlich auch jeder Mensch mit Behinderung, oder viele werden dir das bestätigen, du brauchst Langatem,
ja.
Du brauchst viel Geduld, und es kommt immer drauf an, um was es geht. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe eine Freizeitassistenz, das Beantragen dauert sehr lange, es wird überprüft, es kommt medizinischer Dienst zu dir in die Wohnung, und guckt, ob du es nicht doch alleine kannst, weil es ist ein Kostenfaktor, es wird überall gespart. Ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand kommt und deine Pflegestufe überprüfen will und gucken will, ob du nun wirklich, sag ich jetzt mal so, salopp, behindert bist oder ob du nicht eigentlich kein gesund bist. So ähnlich ist es da dann auch. Du musst Sachen über dich ergehen lassen, die sehr verletzend sind.
Ja.
Und gerade wenn noch zu deiner Behinderung noch andere Beeinträchtigungen mit dazukommen, machst du dich komplett leser.
Mhm.
Und das musst du aushalten können. Und natürlich musst du den Spagat finden, wo du sagst, hey, Moment mal, das sind meine vier Wände, in der sie stehen, ich lasse mich hier so nicht behandeln. Und auf der anderen Seite willst du aber was von ihnen. Also du bist immer auch da wieder in einer ganz krassen Abhängigkeit.
Mhm.
Und letzten Endes wird dir das dann immer so verkauft, ja, wir können nicht, das ist alles viel zu schwer, aber wir geben ihnen ein paar Brotkrumen, die haben uns mit Mühe und Not, haben wir sie uns aus den Rippen geleiert,
ja.
Also seien sie uns bitte gefälligst dankbar. So ähnlich wird dir das dann verkauft, das sagt dir natürlich keiner, weil bei dem Gespräch ist immer einer, der das alles ein bisschen skeptisch sieht und eine Person, die immer da sitzt und irgendwie immer so völlig verzweifelt ist, weil sie will dir helfen, aber sie kann gerade nicht. Es ist so wie guter Kopf, böser Kopf,
ja,
zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so wie eine so makabere Version.
Genau, einer redet alles irgendwie immer ein bisschen klein, so nach dem Motto, du kannst es ja selbst. Und die andere Person ist ein bisschen mehr auf deiner Seite und guckt am besten Fall noch ganz traurig wie so ein Hundewelpe, weil sie will dir helfen, aber kann nicht.
Oh je.
Und wenn du das lange genug mitmachst, kennst du die Antworten. Du kennst Sätze wie, ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch einen behinderten Menschen. Oder ganz toll ist, wenn die Karte gezogen wird, mein Sohn hat auch eine Behinderung. Sag ich, das ist schön, das Wort auch vor allen Dingen. Ist so, als könntest du dir das so aussuchen, weißt du, gehst in den Laden und das. Wie damals mit den Zahnspangen. Oh, ich hätte gern mal die und die Zahnspange und ich glaube, ich nehme mal die Behinderung gleich mit dazu, wo ich sage, so funktioniert das nicht. Also
ja.
Bitte hören Sie auf damit. Ich weiß, welches Spiel Sie spielen wollen, aber wir sind nicht gleich.
Ja.
Das kann ich Ihnen schon sagen. Aber es wird immer versucht, eine Gemeinsamkeit zu schaffen.
Mhm.
Aber die ist nicht da.
Ja. Sicher auch aus Unsicherheit, Unverständnis heraus, aber das ist natürlich
auch. Und du bist irgendwo auch angehalten, Kosten zu sparen, das verstehe ich irgendwo auch. Aber wir reden hier über Teilhabe.
Natürlich.
Wir reden hier über ein Menschenrecht. Und wenn wir jetzt mal ganz krass wären und sagen würden, wir würden jetzt mal anderen Menschen ihre Rechte wegnehmen, weil sie zu teuer sind, dann hätten wir hier einen ganz schönen Shitstorm am Hals. Und da ist es so, es ist okay. Und das Schlimme ist, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Ost und West. Das wissen auch die wenigsten.
Wie beurteilst du da den Spagat und die Unterschiede? Siehst du die?
Wir hatten uns ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe ja auch viele Freunde, die so aus dem Westen kommen, die haben auch eine Behinderung. Also, jetzt verwende ich das selbst. Oh Gott. jeder von ihnen hat so seine Behinderung und viele von denen nutzen auch Assistenz. Und dann unterhältst du dich natürlich so mit denen und die sagen, ey, das war voll einfach. Ich habe so einen Antrag ausgefüllt, ich habe so einen Teilhabeplan ausgefüllt, die sind das mit mir durchgegangen, weil klar, sie müssen irgendwo Kosten sparen, dementsprechend klopfen sie das ab, das ist ja auch völlig richtig. Aber am Ende war das ganz einfach. Und als ich ihnen dann so meine Schilderung erzählt habe, wie es da ablief, dann guckst du nur in erstaunte Gesichter, so nach dem Motto, krass, was geht denn bei euch ab im Osten? Das ist ja krass, das ist ja, damit könntest du zum Anwalt gehen. Sag ich, ja, aber hier in Brandenburg gibt es wenig Anwälte, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das kommt dann auch dazu, ne? Ich hatte mir dann tatsächlich einen Anwalt genommen, der hat den Bescheid durchgelesen und der sagte dann so, passt, können Sie ja froh sein, dass Sie da überhaupt sowas gekriegt haben. Und gab es dann einen Freund aus dem Westen, der guckte sich diesen Bescheid an und sagte so, Paul, das ergibt gar keinen Sinn. Das ist komplett unlogisch. Was ist das für ein Schwachsinn? Und der war kein Anwalt, aber hat in dem Bereich lange genug gearbeitet, um da
Um seine
seine
Rechte zu
Expertise
kennen,
genau aufzubauen. Der sagt, was ist das für ein Schwachsinn? Was geht bei euch ab? Ich sag, schön, dass du das sagst. Würdest du bitte mal herkommen und das mit mir zusammen regeln? Sagt er, das wird ein bisschen schwierig, wir haben andere Regelungen. Ich kann da jetzt nicht so, müsste mich erst mal einarbeiten, sonst würde ich deinen Fall sofort übernehmen und würde da mitkommen. Und
Also es
ich sag,
ist schon Ländersache, wie was
tatsächlich,
geregelt ist.
tatsächlich, eigentlich müsste es einheitlich sein, aber damals hat man das dem Osten so ein bisschen übergestülpt irgendwie. Und du hast halt viele Personen, die sind noch sehr von früher geprägt. Und im Osten wohnen Menschen mit Behinderung halt immer irgendwie in Heime gesteckt oder da war Inklusion nicht so weit wie im Westen.
Das jetzt sprichst du ja schon viel über Teilhabe in Deutschland und Menschenrechte sind ein großes Stichwort in dem Zusammenhang. Deutschland hat ja selbst die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das wirst du sicher viel besser wissen als ich.
Das erzähl mal bitte unserem Kanzler, dass er das so unterwegs nicht vergisst, ey.
Ja, das
Irgendjemand davor hat es unterschrieben.
irgendwann, das ist auch schon über 10 Jahre her. Aber ja, bis heute gibt es so viele Defizite in der Barrierefreiheit, in der Bildung, im Wohnen und vor allem in gesellschaftlicher Teilhabe. Allein in den ganzen Situationen, die du aufgezählt hast, wird es ja deutlich. Um so einen Einstieg zu schaffen, welche Veränderungen siehst du in Deutschland heute im Vergleich zu vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren? Kannst du das beurteilen?
Naja, es entwickelt sich langsam. Und alle kleinen Erfolge werden von Politikern immer als große Erfolge verkauft in unserem Land. Wenn du jetzt aber mal in Europa dich ein bisschen umguckst, in Spanien, hatte dir erzählt, ich war in Barcelona gewesen zum Beispiel, diese Stadt ist super barrierefrei. Und du hast da ja auch sehr viel Denkmalschutz und sehr viel Geschichte in dieser Stadt. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass diese Stadt super barrierefrei ist. Und dann kommst du wieder zurück nach Potsdam und stellst fest, okay, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich weiß es einfach, weil nicht nur, weil ich aus dem Flieger gestiegen bin und die Mentalität eine ganz andere ist, sondern ich fahre wieder durch meine Straße und habe wieder arge Probleme, von A nach B zu kommen. Und in Barcelona ist es so, okay, ich habe Bock, dahin zu gehen. Ich gehe da jetzt einfach hin, weil ich komme da auch hin. Ohne zu überlegen, wie viel Zeit muss ich einplanen, frage ich vielleicht jemand, ob der mitkommt oder kann ich das auch alleine machen. Das ist halt schon, das ist dann, wo du merkst, die Leute tun sich hier ziemlich schwer, feiern sich für kleine Erfolge, wo du aber denkst, nee, nee, das ist zu langsam. Der Rest
Das
ist
wäre
weiter.
Minimum,
Genau, es ist das Bare Minimum. Und du merkst es ja auch manchmal, wenn du mit Politikern, wenn du sie so reden hörst, so zu diesem Thema, gerade um diesen 5. Mai herum, wird immer gesagt, oh, wir haben ja so viel getan. Wenn dann jemand kommt und sagt, also da fehlt noch was, da fehlt noch was, dann wird immer in die andere Kerbe geschlagen und gesagt, wir haben ja so viel getan und wir sind ja so viel mit dabei. Und spätestens, als das neue Gesetz für Menschen mit Behinderung verabschiedet wurde, sind dann alle peinlich berührt, weil sie feststellen, das ist hier gerade irgendwie, wenn ich das so sagen darf, einfach große Scheiße, die wir hier fabriziert haben, aber wir müssen es jetzt verkaufen. Also retten wir uns mal, in 10 Jahren wird alles anders. Und das Witzige ist, 2016 hatte Frau Frau Nahles, glaube ich, hatte auch schon gesagt, in 10 Jahren wird alles anders. Es ist doch schön, dass wir uns immer in 10 Jahresschritten fortbewegen und dann
ohne
alle,
Fortbewegung.
Genau, ohne Fortbewegung. Wir sind peinlich berührt, wie jemand, der auf der Waage steht und feststellt, scheiße, statt 10 Kilo weniger habe ich jetzt 10 drauf. Und gucken uns alle ganz peinlich berührt in die Augen, aber wir müssen es jetzt leider runterrattern. Das tut uns leid, aber...
Okay, also du siehst einen großen Stillstand mit kleinen Würfen, die aber eigentlich
auf jeden Fall, es wurde auch ein bisschen falsch angegangen, meiner Meinung nach. Also wir hatten ja lange Zeit das Thema Inklusion.
Ja.
Gerade an Schulen. Wo ich aber sage, gerade an Schulen ist es schon zu spät, du müsstest in der Kita ansetzen. Kita ist der beste Ort, Kinder, wenn sie zusammen groß werden, ist es nochmal was anderes. Sie lernen den Umgang. Also ich war in einer Integrationskita gewesen. Du lernst einen anderen Umgang, du wirst anders gefördert, weil du hast halt Kinder, die keine Behinderung haben. Du willst dann auch natürlich mit denen spielen.
Ja.
Also findest du schon irgendwie Wege, um mit denen zu spielen. Du musst ja dann irgendwie kreativ werden. Und so diese Kreativität ist dann das, was dir dann im Alter hilft. Aber wenn du die Leute separierst, dann können sie das so gar nicht entwickeln. Dann sind sie nur unter sich. Und wenn du Inklusion in Schulen anfängst, das hatte ich ja auch. Ich war ja auch lange Zeit auf einer Schule gewesen, also nicht lange, für ein Jahr, ein halbes, irgendwie so, wo kein Mensch mit Behinderung war. Dann ist das eine Schwierigkeit, weil die Lehrer sind darauf nicht geschult. Dann gab es einen Behinderten-WC, da war die Toilette aber so hoch, dass ich als kleiner Junge mich nicht alleine draufsetzen konnte, also musste mir jemand helfen. Da hat die Lehrerin gesagt, also das ist nicht meine Aufgabe, ne? Ich bin hier nur Lehrerin, also.
Niemand fühlt sich
genau.
verantwortlich.
Und dann hat, damals gab es noch einen Eurojobber. Dann hat man eine Eurojobberin eingestellt, die mir halt hilft, mich auf die Toilette setzt und mir wieder runterhilft. Bis man dann festgestellt hat, ein Euro kann auch ganz schön teuer sein. Wenn du das pro Stunde, glaube ich, war das damals, irgendwie abrechnest, ist uns das auch wieder ein bisschen zu teuer. Kann sie nicht nur dann und dann kommen? Die muss ja jetzt nicht die ganze Zeit da sein. Die kann ja dann auch mal nur in der Frühstückspause kommen oder in der Mittagspause. Da hast du ganz andere Diskussionen. Und das sind dann so Diskussionen, die werden so als selbstverständlich geführt, weißt du? Das ist so, damals war das so selbstverständlich. Es ist ein Kostenfaktor. Ja, darüber müssen wir mal reden. Also das kann ja so nicht gehen. Ne? Also was soll sie den ganzen Tag machen? Dann sitzt sie ja nur rum. Die hat ja vielleicht auch was Besseres zu tun. Das ist auch das Gleiche mit der Assistenz. Das ist dann auch die gleiche Thematik, dass dann Leute zu dir kommen und sagen, ja, warum willst du nur so viele Stunden? Dann sitzt sie ja hier nur rum und hat nichts zu tun. Wo du dann jetzt im Alter kannst du sagen, naja, es ist doch egal, sie wird dafür bezahlt. Ich glaube, sie ist sehr happy, wenn sie irgendwo sitzt und dafür bezahlt wird. Und wenn ich sie brauche, dann ist sie schon mal da.
Ja.
Weißt du, das, aber dann hast du wieder das Problem, dann wird wieder gesagt, nein, du bist aber patzig drauf, man muss ja auch mal irgendwie ein bisschen Kompromisse machen. Und du sagst, nee, ich habe keine Lust mehr, Kompromisse zu machen. Die habe ich mein Leben lang gemacht und irgendwann mit 30 habe ich keine Lust mehr. Also es tut mir leid, aber ich bin durch. Mhm. Es darf gerne jetzt mal genau nach meinem Willen funktionieren, ohne Kompromisse. Ich will jetzt etwas und ich will das genau so. Und ich will ja nicht nur etwas, sondern ich bin ja auch dafür bereit, etwas zu geben. Also ich gehe arbeiten, ich zahle meine Steuern. Ich bin bereit, meine Gegenleistung zu leisten, aber dafür will ich meine Freizeit so gestalten wie jeder auch. Ich will in die Bar gehen, ich will ins Kino gehen, ich will mit Freunden essen gehen, ich will vielleicht auf ein Date gehen, weil ich einen Job habe und meine Steuern zahle. Will ich das gleiche Recht wie jeder andere auch?
Mhm.
Oder grundsätzlich jeder Mensch, der hier lebt.
So wie du das beschreibst, klingt das nach einem sehr einseitigen Battlekampf. Also
ja,
das.
Deswegen meinte ich vorhin auch, du brauchst einen langen Geduldsfaden.
Mhm.
Du brauchst Leute, die in der Thematik schon drin stecken. Das ist hier in Brandenburg natürlich ein bisschen schwierig, da professionelle Leute zu finden. Die gibt es, aber es sind halt nicht viele.
Okay, und das, also siehst du in Potsdam einzelne Beispiele, vielleicht auch über die Arbeit des Beirats. Also du hattest ja schon über das Festivalprojekt gesprochen. Wie genau bringen sich in dem Beirat eure verschiedenen Perspektiven zusammen? Also was Was kannst du dadurch?
Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil jeder hat eine unterschiedliche Behinderung. Und jeder sieht dann natürlich erstmal seine Behinderung. Das heißt, wenn du einen Blinden hast, wird er sich erstmal auf seine Bedürfnisse mit konzentrieren oder die auf seine Community, sage ich mal, nicht auf seine persönliche, aber auf die Community. Dann hast du Leute wie mich, die körperbehindert sind. Dann hast du Leute mit einer psychischen Behinderung, kognitive Einschränkung. Es ist dann schwierig, Gemeinsamkeiten zu finden, weil jeder erstmal so ein bisschen in seiner Community denkt. Deswegen hast du, ist diese Bewegung Menschen mit Behinderung auch so herrlich schön zerstritten, weil wir haben alle unterschiedliche Behinderungen und jeder sieht so ein bisschen seine Community so erstmal im Vordergrund. Und da ist es schwierig, Gemeinsamkeiten zu finden, im Gegensatz zu anderen Bewegungen. Und das ist auch dann manchmal so ein Beirat, so dass du dann halt viel diskutieren musst, dass du viel erstmal so intern arbeiten musst, bis du deine Strategie hast. Die haben wir jetzt zum Glück, weil wir haben auch einen Mediator, der dann, wenn es wirklich mal schlimm werden sollte, so schlimm war es bis jetzt nicht, dann noch vermittelt und so weiter und so fort.
Und wenn, wenn ihr euch, also letztlich, ich glaube, das ist etwas, was andere Bewegungen vielleicht in bestimmten Punkten auch teilen können, aber ja, nicht auf der Ebene. Also, weil andere Bedürfnisse ja dann schon erfüllt sind.
Und also klar, du hast natürlich bei bestimmten Bewegungen, welche Bewegung nehmen wir da, die linke Bewegung zum Beispiel, kann sich auch wunderschön selbst intern auch gerne mal ein bisschen streiten, wer jetzt nun linker ist und wer jetzt nicht so links ist. Aber sie können sich dann auch wieder einen, weil sie sind dann doch wieder irgendwo links.
Ja.
Weißt du, sie haben alle eine Gemeinsamkeit und Menschen mit Behinderung haben die Gemeinsamkeit Behinderung, aber sie ist trotzdem unterschiedlich.
Ja.
Weißt du, ich meine, wenn alle nur blind wären, dann wäre es deutlich einfacher. Dann hättest du nur eine Blindenbewegung und die könnte schlagkräftiger für ihre Position eintreten. Und so musst du halt immer verhandeln.
Es gibt nicht den einen Weg der Barrierefreiheit, den einen Weg der Umsetzung der Städteplanung.
Genau, und das ist von Seiten der Politik, wird das gerne unter Inklusion geführt. Es gibt diesen einen Weg, aber den gibt es leider nicht. Also es ist leider eine sehr individuelle Sache und du bräuchtest mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Entgegenkommen, weil das Problem ist ja auch als Mensch mit Behinderung, wenn du das vertrittst, wie gerade zum Beispiel die Teilhabe, dann musst du aufpassen, dass du nicht in dieses Klischee reinrutschst, dass es diesen Goldstandard gibt.
Mhm.
Weißt du, wenn man dann sagt, naja, okay, du bist beeinträchtigt oder behindert, das verstehe ich, das sehe ich, aber du hast ein Dach über dem Kopf, du hast warm Wasser, du kannst zur Arbeit gehen, das reicht doch, was willst du denn jetzt noch extra haben? Also sei doch froh, was du hast. Und da musst du, also ich war dann immer so, ich habe dann versucht, auf die Leute zuzugehen, versuchen, denen das zu erklären, weil Leute, die keine Beeinträchtigung haben, wie sollen sie das denn wissen? Wir können natürlich auch so auftreten wie andere Bewegungen und auch so ein bisschen vielleicht vorwurfsvoll sein und unsere so Kampfparolen entgegenschmeißen und irgendwie wird man damit Leute schon auf seine Seite ziehen. Aber das funktioniert dann teilweise nicht, weil die, gerade bei Menschen mit Behinderung nicht so, weil man sagt, naja, die haben noch ein Dach über dem Kopf. Die haben doch Essen, die haben doch einen Job und geht's ihnen doch gut, was wollen die noch mehr? Also
ist das für dich etwas, was Menschen ohne Behinderung oft falsch verstehen? Diese Forderung, die letztlich nur ein ganz normaler Wunsch nach Teilhabe darstellt? Oder was sind so Punkte, die deiner Meinung nach Menschen ohne Behinderung oft falsch verstehen? Sei es jetzt in der Kommunalpolitik hier in Potsdam oder auch im Alltag, gibt es also bestimmte Punkte, die dir immer wieder auffallen, die du immer wieder hörst und bei denen du fast schon beim Diskutieren merkst oder wenn du das hörst, oh je, das.
Ne, dir wird automatisch immer eine gewisse Eigenständigkeit abgesprochen.
Mhm.
Also du bist dann der Hilfebedürftige. So, das ist dann, wo du dann erstmal erkennen musst, nein, ich habe meine eigene Wohnung. Das ist für viele dann irritiert.
Mhm.
Weil es gibt viele, die das so als selbstverständlich sehen. Wenn ich dann so erzähle, ich habe meine eigene Wohnung. Ah, ist das deine erste eigene Wohnung? Sag ich, nein, das ist meine zweite. Ich habe vorher auch schon alleine gewohnt. Ach so, krass, hätte ich ja nicht gedacht. Oder so dieses, dieses beste Beispiel zum Beispiel ist, du fährst irgendwo einen Berg hoch, so für dich im Rollstuhl so, und den Berg bin ich schon oft hochgefahren, also es ist keine Anstrengung. Und dann kommen die Leute entgegen, applaudieren oder strecken dir den Daumen entgegen, weil sie dir etwas Positives dafür geben wollen. Aber das tun sie nicht.
Ja.
Das tun sie nicht. Und das ist so ein bisschen, das Problem ist halt, du müsstest mit den Leuten mehr ins Gespräch kommen. Du müsstest ihnen erklären, was du willst und warum du das willst und dass es nicht cool ist, wenn sie dir den Daumen entgegenstrecken und aha, das hast du aber cool gemacht. Weil, ja, das wäre ja so wie, wenn ich jemanden dafür applaudiere, wenn er, keine Ahnung, sich die Zähne richtig putzt oder so, wo du dir denkst, ja, das solltest du eigentlich drauf haben können.
Okay, das ist, stimmt, ja, wenn ich so darüber nachdenke, also ich habe das selbst noch nie gemacht, aber ich kann mir die Situation vorstellen, dass das passiert aus einem total falschen Verständnis heraus.
Genau, und das ist halt so das Problem, das erstmal auch zu ergründen und dann im Gespräch dann aufzuarbeiten. Weil du hast halt leider wenig Begegnungen, sag ich mal, wo das mal so ausdiskutiert wird. Gerade in der Politik ist es halt so ein Punkt, naja, also ich glaube, wenn du mit Menschen mit Behinderungen bessere Wahlergebnisse erzielen würdest, dann werden sie sehr schnell entgegenkommt. Also das liegt dann natürlich in der Sache der Politik, ne?
Ja.
Gerade das, was oben auf ist, da springe ich mal mit auf. Und das sind dann halt, dann hättest du so diese Diskussionsrunden. Und natürlich gibt es auch Politiker, das will ich nicht absprechen, die dann auch in so eine Diskussion gehen und so weiter und so fort. Aber du wiederholst dich immer und immer wieder und hoffst, dass es dann endlich drin ist im Kopf.
Irgendwann ankommt.
Genau. Ja. Und das ist es halt, du musst dich immer und immer wiederholen. Das ist immer wieder dieselbe Schallplatte. Und manchmal ist es dann auch so, dann geht es um Gesetzestexte, da bin ich dann völlig raus, da gibt es dann andere, die dann noch ein bisschen besser weiterhelfen können. Die sind dann teilweise ganz froh, wenn ein Mensch mit Behinderung ihnen dabei hilft. Aber es ist dann halt noch nicht in den Köpfen der allgemeinen Bevölkerung angekommen, weißt du? Das ist dann wieder was ganz anderes, weil die Menschen stehen, jeder steht vor seinen Herausforderungen. Wie kriege ich das Essen auf den Tisch? Wie kriege ich meine Miete bezahlt? Und dann hast du noch den Punkt, das musst du den Leuten erstmal irgendwie erklären, dass das sich nicht ausschließt, dass wir alle zusammen im selben Boot sitzen, nur dass die eine Gruppe gerne genauso am Tisch sitzen möchte wie alle anderen Gruppen auch. Und das dauert.
Ich glaube, ein Punkt, den viele Menschen unterschätzen, und darüber hatten wir in unserer Hauptfolge auch schon gesprochen, ist, dass Behinderung nicht zwangsläufig mit einer angeborenen Behinderung einhergeht.
Ja, also ich glaube, laut Statistik zu 90% oder so.
Sogar mehr. Also ich hatte 97? Etwas recherchiert, nur 4% aller Menschen kommen mit Behinderung zur Welt.
Genau, genau.
Die meisten und erst durch Krankheit oder Unfall.
Genau, ja. Und das ist dann halt auch etwas, was die Leute halt so nicht sehen. Ne? Du kannst eine Glühbirne wechseln auf der Leiter, kriegst einen Schlag, fällst runter, zack, bist du querschnittsgelähmt. Also
ja.
So dieses typische Final Destination kann dir in Real Life tatsächlich passieren. Und dann hast du eine Behinderung. Klar gibt es dann Unterschiede, also finde ich, meiner subjektiven Meinung nach, zwischen Leuten, die ihre Behinderung erworben haben und Leuten, die sie von Geburt an haben. Da merkst du schon einen Unterschied. Weil sie standen mal im Leben, sie hatten das mal so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fällt dir auf, wenn du dich da mal mit Leuten unterhältst, die gleiche Behinderung, zum Beispiel habe ich meine Frau kennengelernt, die hatte ihre Erblindung durch einen Tumor erworben mit 9.
Mhm.
Und daneben eine Frau, die war von Geburt an blind. Die Frau mit 9 Jahren war dann noch so selbstverständlich in ihren Bewegungen und wirkte eigentlich so, als würde sie dich beim Gestikulieren anschauen, ja, weil sie das nur so drauf hat. Das war einfach Intus. Und die andere Frau, die das von Geburt an hatte, war deutlich ein bisschen zurückgezogener, weil sie erstens die Diskriminierungserfahrung gemacht hat, wenn dich dann Leute rumschubsen und so weiter und so fort. Und die war ganz anders in ihrem Auftreten, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchtern. Und das merkst du dann halt schon. Also es gibt dann schon einen gewissen Unterschied tatsächlich. Aber trotzdem sitzen sie dann mit uns im Boot. Das heißt, ne, wie das Beispiel, du drehst die Lampe rein, kriegst einen Schlag und auf einmal bist du querschnittsgelähmt und du wohnst in einer 30 Quadratmeter Wohnung Dann ist es halt so.
Ohne Fahrstuhl?
Genau, ohne Fahrstuhl. Du kommst ins Krankenhaus, sie retten dir das Leben und irgendwann sagt das Krankenhaus, okay, so, wir brauchen mal bitte das freie Bett, fahren Sie mal bitte wieder nach Hause. Dann ist es so, der Krankentransport, der bringt dich nach Hause, aber nur bis zur Bordsteinkante und dann heißt es, müssen wir mal gucken, wie die Treppen in den fünften Stock hochkommen. Ne? Und das vergessen halt viele. Das und deswegen ist halt immer so, wenn man über Barrierefreiheit spricht, versucht man das natürlich immer mit einzuwerfen. Hey, Barrierefreiheit hat einfach für alle Vorteile. Mhm. Du kannst einen Unfall haben, du kannst, keine Ahnung, irgendwie irgendwas anderes haben. Und dann brauchst du einen barrierefreien Zugang. Aber dadurch, dass es die meisten Menschen ja auch nicht betrifft, und ist das halt immer noch so sehr abstrakt, dann sagst du dir, okay, vielleicht versuchen wir den Wirtschaftsweg, weil Geld regiert die Welt. Also versuchen wir den klar zu machen, wenn der Laden barrierefrei ist. Die meisten Behinderten gehen auch einer Tätigkeit nach. Die haben Geld. Mhm. Das wollt ihr doch bestimmt haben. Also macht den Laden barrierefrei. Und wenn ihr wollt, schicken wir auch einen ganzen Bus mit Menschen mit Behinderung vorbei. Die stürmen den Laden, dann könnt ihr mit denen auch Geld verdienen. Aber ihr müsst barrierefrei sein, wenn ihr das nicht barrierefrei macht. Wird schwierig.
Kommt niemand.
Genau, und auch da ist es dann wieder noch ein bisschen zu abstrakt. Das ist dann so, naja, nee, das ist uns zu anstrengend, zu kompliziert. Das kostet zu viel, als dass wir dadurch dann was einnehmen. Aber du versuchst immer wieder kreativ zu werden, um den Leuten einfach ein Bild in den Kopf zu setzen. Wenn ich mir denke, wenn sie ein Bild im Kopf haben, dann ist es für sie greifbar. Aber das ist es nicht. Also selbst dann, wenn sie es mal hätten, ist es so der Spruch, naja, das ist ja sehr theoretisch.
Okay, das ist ein sehr deutlich gezeichnetes Bild, was du darstellst. Das klingt aber alles, ja.
Und dazu muss man mal sagen, es ist halt so meine Sicht. Wenn du jetzt andere fragen würdest, wäre es wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber das sind so meine Erfahrungen.
Natürlich, also darum geht es ja heute auch. Und letztlich hast du ja selbst gesagt, Barrierefreiheit funktioniert nicht für alle Menschen mit Behinderung gleich, sondern bedeutet für jeden was anderes. Aber es gibt eine Schnittstelle, an der man anfangen kann und an der passiert aber sehr wenig gerade. Ja. Wie, in welcher Verantwortung siehst du Kommunen oder welche Rolle spielen Kommunen für die Teilhabe? Siehst du eher den Schritt, also leichtere Schritte oder bessere Schritte bei der Stadt jetzt? In deinem Fall oder in unserem Fall hier können wir über Potsdam sprechen. Oder glaubst du, es muss erstmal etwas auf Bundesebene passieren? Ja, hast du da Erfahrungen
im sowohl als auch. Also es schadet nie, wenn alle sich auf ihren Positionen dafür einsetzen. Klar, wir sind hier in der Stadt Potsdam, also wäre sie für uns beide jetzt der erste Anlaufpunkt. Mhm. Weil sie ist direkt erreichbar. Dass du da deine Ideen mit einbringst oder auch gerade hier beim Bürgerdialog, dass man sie da mit einbringt. Weil es ist das Naheliegendste, das uns gerade zur Verfügung steht. Natürlich sind auch die Kommunen immer in einer gewissen Abhängigkeit, wie wir ja auch wissen. Das heißt, auch an anderen Positionen muss dann für dieses Thema gekämpft werden. Und wenn wir dann bei Kürzungsdebatten sind und dann auf einmal nur noch ein Kostenfaktor sind, dann hast du ein Problem, weil dann ist es von ganz oben, wird es als Kostenfaktor dargestellt. Das heißt, dieser Kostenfaktor muss weg. Oder muss klein gehalten werden. Dann haben die anderen, die da drunter kommen, natürlich auch ihre Probleme, weil sie müssen sich ja ein bisschen danach richten. Sie sind ja von den Geldern ja auch abhängig. Das heißt, du kannst es nicht irgendwie von einer Seite aufziehen. Also es wäre natürlich schön, wenn du oben jemanden hättest, der feststellt, Menschenrechte sollten kein Kostenfaktor sein und wir sollten vielleicht mal bei den Unternehmen nochmal anklopfen und fragen, hey.
Der Grundsatz der Sparsamkeit gilt nicht für alle in Deutschland.
Genau.
Ja.
Das ist halt auch immer ein Faktor, ne? Und dann wäre es natürlich einfacher, aber das hast du nicht. Deswegen musst du auf allen Ebenen dich dafür irgendwie stark machen. Und das ist, wenn du ein einfacher Bürger bist, ist es halt die Stadt.
Wir haben vorhin schon ein bisschen über aktuelle Debatten über Einsparungen und Kürzungen bei Unterstützungsleistungen gesprochen. Und gerade anlässlich des 5. Mai haben viele Verbände davor gewarnt, dass aktuell notwendige Hilfen unter Druck geraten könnten. Du hast ja selbst auch schon aus deiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählt, wie dich Kürzungen betreffen. Was ist deine, was sind deine aktuellen Sorgen, die du vielleicht, also deine Sorgen und was hörst du vielleicht von anderen Betroffenen, von Freunden?
Die Sorge ist, dass die das komplett verkannt wird. Meine Assistenz habe ich zum Beispiel noch gar nicht so lange, weil ich erst mal lange Zeit mit dem Thema warm werden musste, weil ich bin zwar auf den Rollstuhl angewiesen und habe auch meine Schwierigkeiten im Alltag, aber ich habe ja gelernt, mich irgendwie durchzuwursteln. Du hast Tage, die sind echt mega mies, aber selbst mit den stärksten Rückenschmerzen und den stärksten Kopfschmerzen kommst du irgendwie von A nach B und kannst dich so durch den Tag wursteln. Das heißt, der Gedanke musste sich erstmal setzen, hey, Assistenz ist gut, damit du ein bisschen freier und leichter durch den Tag gehen kannst, damit du Zeit für deine Freunde hast und nicht kurz vorher absagen musst, weil, hey, ich habe so eine Rückenschmerzen, ich hatte einen harten Tag, ich glaube, ich muss leider doch mal kurzfristig absagen, es tut mir leid, hast du ja irgendwann dann doch ein sehr schlechtes Gewissen und denkst so, oh Gott, da kommt niemand wieder vorbei oder du kriegst nie wieder irgendwie eine Verabredung zustande, weil jeder weiß, den brauche ich nicht fragen, der sagt sowieso kurz vorher. Und dann musst du mit den Gedanken erstmal warm werden. Also auch das ist ein Prozess. Dann lässt du dich drauf ein, dann hast du die Sorge, dass du anderen Leuten, weil du dann erfährst, der Topf ist ziemlich klein und an dem wird immer geknausert, dass du Leuten, die jetzt zum Beispiel 24-Stunden-Assistenz haben oder so, die Gelder wegnimmst. Das heißt, auch der Punkt muss dann erstmal wieder aus der Welt geschaffen werden, dass man sagt, du bist ein Mensch mit Behinderung, du erfüllst die Anforderungen für Assistenz, also darfst du sie auch tatsächlich nehmen. Stell dir vor. Das muss dann erstmal sitzen. So. Und dann habe ich jetzt meine Assistenz erst seit Februar.
Wie lange hast du dafür gekämpft?
2 Jahre.
Wow, okay.
Ja, und das ist dann so. Und dann kommt die Regierung und sagt dir einfach so, nö. Machen wir mal, glaube ich, nicht mehr. Und du denkst dir so, toll, ey, ich habe so viel diesen Stein, diesen verdammt blöden Stein, so auf diesen Berg jetzt hochgerollt. Der ist wieder runtergerollt. Ich habe ihn wieder hochgerollt. Und dann kommt jemand von ganz oben und sagt dir so, ha, tja, würde mir ehrlich gesagt ein bisschen stinken, aber ich nehme es dir trotzdem weg, weil ich es kann, weißt du? Das ist so, das tut weh, weil dann sitzt du so komplett da und ich bin so ein Mensch, für etwas zu kämpfen, ja. Aber irgendwann, wenn du es lange genug machst, dann wirst du auch was dafür haben. Und wenn du dann das Gefühl hast, es war jetzt einfach mal umsonst, nee, das macht einen dann schon zornig. Und das ist halt auch so die Angst, die ich jetzt da habe. Weil jetzt habe ich meine Assistenz und auch mit ihr warm zu werden, jemanden in meine Wohnung zu lassen, der mir dabei hilft, bin ja noch so groß geworden, also zumindest in der Schulzeit, dass du dankbar bist, dass dir jemand hilft. So, bei meinen Eltern war es immer so, du musst selbstbewusster werden. Die sind dafür da, dir zu helfen. Du musst nicht immer so devot dankbar sein. Das ist nett, wenn du dankbar bist, aber das musst du nicht immer sein. Und das hat sich ein bisschen durch mein Leben gezogen. Und auch meine Assistentin sagt mir immer noch, du musst nicht für alles dankbar sein. Ich werde dafür bezahlt, dir zu helfen. Und auch das, damit warm zu werden, das hat auch lange gedauert. Und jetzt bist du so an so einem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist es perfekt. Wir haben uns eingespielt, es läuft. Ich kann auch klar meine Wünsche äußern, ohne mir jetzt groß Sorgen machen zu müssen, weil sie hat ihre Regeln festgesetzt, ich habe meine festgesetzt. Also wir haben einen festen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist super toll. Und das hat alles gebraucht. Und wenn das jetzt einfach über Nacht wegbricht, das wäre schade, das wäre hart.
Ja, das ist sicher auch eine Sorge, die sehr viele Menschen gerade teilen
Auf
und
jeden
da
Fall, wenn du zum
aktuell
Beispiel
stehen.
24-Stunden-Assistenz hast und du wohnst in deiner eigenen Wohnung und die bricht weg, dann musst du ins Heim. Und ich glaube, wir kennen alle irgendwie so Heimgeschichten, zumindest aus Seniorenheim. Und dann kann ich sagen, ja, auch das, was im Seniorenheim stattfindet, wie dort mit den Leuten umgegangen wird, trifft dann auch tatsächlich auf Menschen mit Behinderungen zu und teilweise auch noch schlimmer.
Eben weil die Bedürfnisse noch unterschiedlicher sind als,
Genau,
ja.
und auch da sind wir wieder in der Abhängigkeit. Dann haben wir den Pfleger, der seine Stundenschichten wegschrubbt. Der kann dann nicht mehr empathisch sein. Der findet das bestimmt alles, wenn ich das so sagen darf, irgendwann einfach zum Kotzen. Und dann ist er nicht mehr. Dann wird es einfach nur nach Vorschrift abgearbeitet. Und dann fallen viele Menschen hinten runter.
Das ist ja schon, ja,
fast. Und ja. Es gab auch im Oberlin-Haus, das Tosneller von seinem Haus, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, da kommen so Menschen hin, die auch halt jetzt durch einen Unfall eine Behinderung erworben haben und so weiter und so fort. Ist aber auch für andere geöffnet worden. Und da gab es zum Beispiel mal einen Fall, da hat eine Pflegerin, so ganz genau kriege ich es jetzt nicht mehr wieder zusammen, aber Klienten umgebracht.
Das war vor ein paar Jahren.
Genau. Ja. So, und die Pflegerin, die war auch bei der Psychologin, hat ihr das auch vorher noch geschildert, und ich bin hier landunter, ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel und ich könnte die alle gegen die Wand klatschen. Hat die Psychologin gesagt, das kann ich verstehen. Und wenn du das jetzt so aus dem normalen Zusammenhang hörst, sagst du dir, ja okay, es gibt für jeden mal harte Tage, dass du deinen Kollegen am liebsten gegen die Wand klatschen würdest oder so. Kann ja sein. Aber wenn du in der Pflege arbeitest, dann ist das so, wo ich denke, ah, okay, ich glaube, darüber sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer reden. Und diese Aufarbeitung zu diesen Fällen, die ist noch nicht durch. Das ist so im Sande verlaufen. Erst gab es einen großen Aufschrei und jetzt dümpelt das vor sich hin. Das ist dann auch etwas, was dann vermehrt passieren könnte, wenn man die Leute alle wieder ins Heim steckt. Oder in Behindertenwerkstätten, die auch nochmal... Gibt's auch nochmal ganz gruselige Stories, aber die will ich jetzt hier nicht kundtun.
Wie genau denkst du, können Menschen mit Behinderung aktuell ihre politische Stimme nutzen? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass es keine wirklich da, also keine Lobby gibt, die stark genug ist, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Denkst du, dass ich da etwas verändern könnte, jetzt in Reaktion auf die Kürzungen?
Du hast halt, es gibt ja sehr viele Aktivisten, die sich dafür einsetzen. Du kannst Social Media immer dafür nutzen. Das wäre jetzt so das Gängigste, was man so empfehlen kann. Ganz früher war es halt anders, da musstest du halt auf die Straße gehen. Dann war es ein langer Kampf. Also ich glaube zum Beispiel diese Klappe, die es im Bus gibt, die du so ausklappen kannst. Da haben die Leute, glaube ich, 1970, 1960, bin mir nicht sicher, aber jedenfalls hat es lange gedauert, bis diese verdammte Klappe in diesen Bus eingebaut wurde, weil man sagt, naja, wenn wir jetzt da eine Klappe einbauen, dann verändert das die Statik des Busses, dann ist er nicht mehr so sicher. Weißt du? Und das war auch ein langer Kampf. Und diese Bewegung Menschen, also für Menschen mit Behinderungen, die kommt ja aus den USA. Wie so vieles irgendwie kommt es aus den USA. Und diese Bewegung war anfangs sehr stark. Gibt es auch einen wunderschönen Film auf Netflix, kann ich nur jedem empfehlen, Crip Camp. Sollte jeder mal gesehen haben, der ist wirklich gut. Da war es eine starke Bewegung. Weil es eine Frau gab, die sich dafür eingesetzt hat und die waren auch sehr hippie-mäßig unterwegs. Wahrscheinlich hat es denen deswegen so geholfen. Aber auch später gegen Ende hin tröpfelte sie so aus, weil man sagt, naja, jetzt haben sie alles, jetzt können sie doch zufrieden sein, wofür wollen sie denn jetzt noch eintreten? Dann kam aber der Vietnamkrieg. Dann hattest du auf einmal Soldaten, die Invaliden waren, die wieder nach Hause kamen und dann wieder in die Bar gehen wollten und wieder am Leben teilhaben wollten. Und weil das ja dort so ein prestigeträchtiger Beruf ist, sprang dann natürlich auch die Politik mit auf, weil da sind wir wieder, ne, wenn du damit Stimmen machen kannst, kannst du dich ja dahinter stellen. Und damals gab es eine Frau, die hieß Judy Newman, die war schwerbehindert gewesen und hatte diese Bewegung gegründet. Die hatte dann gesagt, hey, die sollen mal bitte mit zu uns kommen. Wir nehmen die Veteranen mit zu uns auf. Mhm. Und dann hatte die Bewegung auf einmal wieder einen Auftrieb erhalten. Aber nicht, weil dort Menschen mit Behinderungen drin waren, die das schon von Geburt an hatten, sondern sie wurde von den Veteranen ein Stück weit getragen. Weil das ist dann wieder ein Politikum und damit kannst du Stimmen generieren. Also musst du diese Gruppe dann doch wieder ernst nehmen. Und dadurch kam es dann tatsächlich dazu, dass du das hast. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt in den nächsten Krieg ziehen sollten, das bitte nicht.
Auf keinen Fall.
Aber verstehst du, das ist dann so, dass da kommen dann sehr viele Zufälle zum Tragen, um diese Bewegung wieder groß zu machen. Und sonst haben wir nur Social Media. Aber ob das wirklich auch Leute abholt, die keine Behinderung haben, kann ich dir nicht sagen. Also da müsste ich dir den Ball leider zurückspielen.
Also ja, ich bin selbst, also habe selbst über diverse Ecken Berührungspunkte zu dem Thema, aber auch Mein Feed, wenn ich mich jetzt nicht gezielt damit auseinandersetzen würde, wäre definitiv nicht davon.
Und das ist auch völlig in Ordnung, ne?
Natürlich, also ja natürlich, aber jetzt muss ich auch an unsere Hauptfolge denken. Der Wal hat ein Wal bekommt mehr Aufmerksamkeit als ein durchaus beträchtlicher Anteil der Bevölkerung in Deutschland.
Aber das hat ja auch immer so seine Gründe, ne? Auch gerade das mit dem Wal. Wir hatten ja schon öfters mal so Situationen mit Tieren gehabt, die dann sehr gut als Ablenkung oder als Katalysator dienen, um einfach mal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Ne? Es gab ja auch mal die Geschichte mit diesem Bären, der irgendwo durch Bayern zog und dann wo ganze Jägerstaffeln Jagd auf einen Bären gemacht haben. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, aber das war auch ein Politikum und das war dann so, damit hatten die Leute abgelenkt und damit konnten sie etwas erreichen in einer Situation, die völlig ausweglos erscheint, bist du froh, wenn du ein Problem hast, das du lösen kannst. Also,
das ist eine vermeintlich einfache Lösung.
Genau, also nimmst du diesen Wal, der eigentlich im Sterben ist und schleppst ihn einfach wieder zurück und der denkt sich so, ey komm, ich wollte eigentlich meine Ruhe haben und jetzt kommt ihr und schiebt mich wieder zurück. Euch geht's gut, aber ich denke mir so, ich habe mir ja den Platz ausgesucht, also lass mich einfach bitte in Ruhe.
Das war gerade irgendwie so frisch noch
aus der Folge. Das verstehe ich.
Findest du, also weil du auch ein bisschen über die Veteranen gesprochen hast, ich hatte selbst mal ein bisschen dazu recherchiert, dass dadurch auch oder infolge des Vietnamkrieges vermehrt Reisen organisiert wurden für Kriegsveteranen, also tatsächlich letztlich auch eine Form der Teilhabe ermöglicht wurde. Und ich weiß nicht, inwiefern sich das dann insgesamt ausgebreitet hat. Also weißt du noch zufällig mehr, wie es um die Vereinigung heute steht? Also ob die, ich sag mal, Unterstützung der Veteranen, konkret jetzt in den USA, der Bewegung geholfen hat, ob ihre Interessen dann wirklich auch stärker sichtbar wurden oder ob das dann auch nur eine kurze Momentaufnahme war?
Na, die USA waren lange Zeit sehr barrierefrei. So barrierefrei, dass es dann keine Inklusion mehr gab, sondern eine Exklusion tatsächlich. Also du hattest dann alles super barrierefrei, aber im Kopf der Menschen sind ja die Barrieren noch drin. Mhm. Darum hat sich dann irgendwie keiner gekümmert.
Das wurde liegen gelassen.
Das wurde so ein bisschen liegen gelassen. Du hattest alles so ein bisschen barrierefrei und so weiter. Aber dann bist du trotzdem wieder in deinen Gruppen gegangen, weil du das kanntest. Und diese Diskriminierung ist ja dann bis heute, bleibt der dann noch stehen. Du kannst alles super barrierefrei machen, für jeden zugänglich, aber die Barrieren im Kopf, um die müsstest du dich ja eigentlich als erstes kümmern. Mhm. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Kampf. Also jeden abzuholen kannst du schon mal gleich gar nicht. Und dann es ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Du müsstest sehr viele Diskussionen führen. Und in meinen Augen, für mich, musst du erstmal sehr viel Verständnis zeigen, weil die Personen wissen es nicht, sie haben damit keine Berührung, sie haben vielleicht durch Verwandte, Oma, Opa, diskriminierende Vorbilder einfach mal so mit der Muttermilch so ein bisschen aufgezogen bekommen. Das heißt, du kannst ihnen jetzt nicht gerade eine Keule auf den Kopf hauen und sagen, ey, jetzt hast du aber gefälligst auch barrierefrei zu denken. Das funktioniert ja nicht, weil die Leute, jeder für sich sozialisiert worden. Das heißt, du musst erstmal Verständnis aufbringen, die Leute vielleicht auch ein Stück weit abholen und sagen, hey, ist ja alles okay, aber wir müssen hier eine gemeinsame Basis finden und das ist schwierig.
Das ist tatsächlich schon eine relativ gute Überleitung zu unserem letzten Blog, und zwar so einem kleinen Blick nach vorn, weil du sagst jetzt schon, dass diese Barrieren immer noch bestehen. Wenn du so an die nächsten 10, 15, 20 Jahre denkst, was macht dir dann besonders Sorgen und gibt es Punkte, die dir andererseits auch Hoffnung machen? Das ist natürlich eine sehr weite Frage, deswegen da kannst du auch sagen, oh nein, da gibt es wirklich gerade keine guten Dinge, denn soll deine persönliche Perspektive bleiben.
Die Sache ist die, wenn es im Land wirtschaftlich gut geht und jeder zufrieden ist, dann ist es sicherlich kein Problem, über Barrierefreiheit zu sprechen. Also ich war zum Beispiel mal in Dubai gewesen und war so völlig irritiert, weil Dubai kennst du von den ganzen Berichten, du weißt, wie es dort zugeht, du weißt, wie die Arbeiter dort behandelt werden. Und zugleich ist das ein wunderbar barrierefreies Land. Die Menschen dort sind sowas von hilfsbereit, das irritiert dich. Mhm. Das ist eine Irritation. Wenn du nur irgendwie mal leicht den Finger hebst und so, can you, dann hast du auf einmal drei Leute neben dir stehen, die sagen, ah, ist kein Problem, darauf, ja, okay, dann machen wir. Und ich glaube, wie schon angedeutet, wenn es im Land wirtschaftlich gut geht und jeder so sein Geld hat, jeder so, weißt du, so sich so seins erfüllen kann, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Aber wenn wir andere Probleme haben, wie kriege ich mein Essen auf den Tisch, wie kriege ich mein Kind irgendwie mit Kita versorgt oder mit der Schule, dann rutscht das alles ganz weit in den Hintergrund, weil das ist für die Leute einfach zu weit weg, wenn es sie nicht betrifft. Da gibt es Bereiche, die sind gerade akut am Brennen und wo sie sagen, ey, ich muss mich erstmal darum kümmern, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Deswegen sehe ich das ziemlich schwierig. Und wenn wir eine AfD-Regierung haben, dann ist komplett Land unter. Mhm. Dann ist alles verloren.
Das ist eine Sorge, die und viele ja, Personen teilen, und, aber vermutlich nicht in dem Ausmaß.
Und das ist halt leider so Geschichte. Also ich habe den Satz von meinem Opa nie verstanden bis vor kurzem, der immer sagte, Junge, Geschichte wiederholt sich immer irgendwie. Also davon kannst du ausgehen. Es gibt eine feste Konstante im Leben, Geschichte wiederholt sich immer. Davon kannst du ausgehen. Und das ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, dass sich Geschichte wiederholen könnte. Jetzt sind wir wieder in Diskussion, dass wir sagen, naja, gibt der AfD in Sachsen-Anhalt den Ministerposten, dann sollen sie sich beweisen und dann sieht jeder, dass sie es nicht können. Kam nicht in Sinn im Geschichtsunterricht. Die SPD hatte damals irgendwas Ähnliches behauptet über die NSDAP. Und jetzt stehen sie wieder irgendwie Spalier und du denkst dir so, Leute.
Eine Seite umblättern würde gut tun, ja.
Genau, einfach mal umblättern und einfach mal bei dem Wort Nein bleiben. Nicht verhandeln, wir bleiben bei Nein und vielleicht den Verfassungsschutz mal in die Spur schicken und sagen, ja, ihr solltet euch mal drum kümmern, weil eine Demokratie darf ruhig auch wehrhaft sein, um sich zu verteidigen.
Absolut. Also das ist der Grundsatz ist nicht umsonst grundgesetzlich gesichert. Ja.
Und die Demokratie ist halt auch so stark, weil sie kann sich auch selbst abschaffen. Das ist ja ihr gutes Recht, sie kann sich selbst abschaffen. Aber das andere kannst du so schnell nicht abschaffen.
Wenn du einen konkreten Wunsch ja einmal an die Politik formulieren könntest und einmal an jeden, der heute oder wann auch immer die Folge hört oder so zuhört, was wäre das?
Das ist jetzt vielleicht einfach so ein Klischeewort, aber ein bisschen mehr Achtsamkeit gegenüber anderen wäre jetzt so. Mhm. Dass man wieder ein bisschen mehr versucht, achtsamer miteinander umzugehen. Auch toleranter, weil bei bestimmten Punkten, warum regst du dich denn genau jetzt über den oder die auf? Ganz einfach, damit es dir manchmal besser geht, damit du deine Probleme ein bisschen kleiner halten kannst. Also haust du die Keule dem anderen gegenüber, damit es dir besser geht. Aber wenn wir mal alle davon wegkommen und alle mal ein bisschen achtsamer unseren Mitmenschen gegenüber sind, können wir auch Lösungen finden, weil letzten Endes kann nur die Bevölkerung einen Teil dazu beitragen, dass sich was ändert. Also es beginnt ja immer von unten nach oben. Klar, momentan fühlt es sich immer so an, als hätten wir gegen die da oben keine Chance, aber wir dürfen nicht vergessen, wir wählen sie und sie vertreten uns. Und wenn wir da achtsamer miteinander sind, wenn wir aufeinander zugehen und versuchen, wieder einen Dialog zu führen, auch im privaten Rahmen, dann hätten wir eine Chance. Aber ich glaube, das ist teilweise ein bisschen utopisch. Bin ich ehrlich.
Wir haben in ganz, ganz vielen unserer Folgen schon utopische Gedanken formuliert. Deswegen ist das gar keine schlechte Idee. Und letztlich ist das irgendwie auch eine Form von Hoffnung, ja, die wir formulieren sollten. Also das hat hier Raum. Das hat sowas von Raum.
Finde ich gut.
Ja, wir wären damit auch schon am Ende unseres Gesprächs. Ja, das waren so die Hauptfragen. Ich hätte noch so viele weitere Fragen, ja.
Schade, die hätte ich gerne gehört.
Die stelle ich dir vielleicht gleich noch. Aber ja, das wäre soweit der Hauptteil gewesen und danke dir für deine Zeit und dass du bereit warst, auch so viele persönliche Dinge zu teilen, Erfahrungen, aber ja, auch der Rat jetzt zum Abschluss. Ich glaube, da kann jeder was für sich selbst draus mitnehmen. Deswegen, ich auf jeden Fall und ja, vielleicht sollten wir das nochmal aufleben lassen.
Sehr
Wenn du
gerne.
nochmal Zeit hättest, dann
Da
ja.
finden die definitiv einen Termin. Wenn nicht, mache ich ihn frei. Ist kein
Danke,
Problem.
danke schön.
Und ich habe
Ja.
dir zu danken, dass es heute geklappt hat, und dass ich mir das auch mal ein bisschen von der Seele reden durfte. Das ist manchmal doch dann irgendwie so, wo du denkst, okay, wem kann ich das denn jetzt erzählen? Wem, wo du halt nicht nur das Gefühl hast, es geht irgendwo runter und du hast es einfach nur gesagt, sondern wo kommt es halt auch an? Und das finde ich halt auch gerade so das Schöne bei dir, das habe ich jetzt so gemerkt, das kommt halt auch an. Also, das finde ich halt auch schön. Deswegen danke ich dir für diese Erfahrung.
Sehr, sehr gern. Ja, das war eine tolle Freude. Und unseren ZuhörerInnen wird sicher auch so gehen. Ja, damit zurück ins Studio oder so.